erzählt, und er hatte eine ziemlich große Klappe, wenn ich das so sagen darf, und er hat sich gerühmt mit so einem kleinen Taschenmesser, wir kennen das, das Rode aus dem Nachbarland. Er rühmte sich damit, mit solch einem Taschenmesser einem Löwen den Schwanz abgeschnitten zu haben. Und allen Leuten hat er davon erzählt. Und die Leute, die wollen das natürlich nicht so richtig glauben, aber er konnte ja stolz den Schwanz präsentieren und hatte auch das Messer dazu, bis ihn eines Tages einer seiner Zuhörer fragten: Du, warum hast du dem Löwen eigentlich nicht den Kopf abgeschnitten? Und da sagte der Mann ziemlich kleinlaut: Das hat schon jemand anderes getan. Klar, wenn der Löwe bereits tot ist, getraut sich doch auch der Angsthase hin. Aber wehe, er lebt noch. Und da sind wir genau beim heutigen Thema. Es geht um Ängste, es geht um Sorgen und es geht auch um einen Löwen. Und ich möchte zu Beginn einen Text lesen, den wir im 1. Petrus finden, Kapitel 5. Und ich lese uns die Verse 7 bis 9. Und da heißt es: All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Hier haben wir es. Zum einen das Stichwort Sorgen, zum anderen den Löwen. Und es hört sich so locker, so flockig an, wir sollen einfach mal so kurz die Sorgen von uns werfen, als ob das immer so einfach wäre. Und wir sind ja auch vom Charakter her sehr verschieden. Es gibt ja die einen, die sammeln immer nur, die können sich von nichts trennen, und anderen, die fällt es sehr leicht, Dinge fortzuwerfen. Bei meiner Mutter war das immer so. Was sozusagen nicht festgebunden war, landete im Sperrmüll. Bis heute. Andere, die trennen sich wiederum von den falschen Dingen. Und immer wieder liest man doch mal in der Zeitung oder hört es in der Sendung im Vorabendprogramm, es wurde das Falsche weggeworfen. Da wurde zum Beispiel mal festgestellt, einer, der hatte im Lotto die richtigen Zahlen, aber der Schein war weg. Die liebe holde Gattin, achtlos mit dem Altpapier entsorgt. Die grüne oder was auch eine Farbe immer, Tonne, die wurde gerade eben abgeholt. Und dann versucht er noch hektisch bei der Entsorgungsfirma noch irgendwie die Nadel im Heuhaufen, sprich dem Lottoschein im Papierelend zu finden. Zu leicht weggeworfen. Und ich habe mal gelesen, die gute Oma, die gute alte Matratze vor die Tür gestellt zum Sperrmüll. Sie wurde abgeholt, der Mann wurde kreidebleich, darin waren seine Ersparnisse versteckt. Er ging noch auf die Mülldeponie, aber sie war weg. Ist übrigens gut, wenn man als Ehepaar miteinander spricht, das mal am Rande. Zu leicht weggeworfen, und etwas wirklich Wertvolles war in solchen Fällen in etwas scheinbar Wertlosem verborgen. Man hat es nicht gesehen, nicht gewusst, einfach achtlos entsorgt. So kann es gehen. Und manche sagen jetzt vielleicht: Seht ihr, ich sagte es doch schon immer, es ist nicht gut, zu leichtfertig etwas wegzuwerfen. Wir heben lieber alles auf. Man weiß ja nie, wozu man es noch gebrauchen kann. Und Erinnerungsstücke wie das alte Kanapé von Oma, von dem können wir uns sowieso nicht trennen, auch wenn es die nächsten Jahrzehnte auf dem Dachboden vergammelt. Aber wegwerfen ist doch keine schlechte Sache. Sich von Ballast zu trennen, Wertloses entsorgen. Und es gibt da so eine Regel, was ich 2 Jahre nicht angerührt habe, das kann ich doch eigentlich getrost auch weggeben. Und am Ende kann man doch sowieso nichts mitnehmen. Man kann eben auch das Falsche wegwerfen. Im Hebräer 10, Vers 35, da wird uns sogar diesbezüglich ein praktischer Hinweis gegeben, quasi das kleine Einmaleins der Entsorgung. Es steht dort: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Also eine Sache, die dürfen wir auf alle Fälle nicht in den Müll hauen, das ist unser Vertrauen. Und Vertrauen hier an dieser Stelle im Hebräerbrief, da geht's um Glaube, da geht's um Zuversicht, da geht's um die Gewissheit, die wir durch Gott haben, gerade das Gegenteil von Angst und Sorgen. Und vielleicht mal ganz ehrlich, sage ich mir selber, ist vielleicht gerade das unser Problem. Wir kloppen viel zu schnell unser Vertrauen in die Tonne, unseren Glauben, unsere Zuversicht. Und das, was wirklich entsorgt gehört, das behalten wir. Deswegen sind diese Worte aus dem 1. Petrusbrief auch so stark. Liebe Leute, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ja, weg mit den Sorgen. Nicht einfach irgendwie am Waldrand der Seele unsachgemäß entsorgen. Nein, vorschriftsmäßig. Sondermüll gehört eben nicht irgendwo hin und Sorgen, sie zählen scheinbar in diese Kategorie. Wir sollen uns der Sorgen entledigen und die Anlaufstelle, die scheint klar zu sein, auf ihn, damit ist unser großartiger Gott gemeint. Dieser wunderbare Gott, der für uns sorgt. Wir hatten jetzt aber auch in unserem Text noch den brüllenden Löwen. Wofür steht ein brüllender Löwe? Äußerst bedrohlich. Ich glaube, ein echter Löwe, der kann uns schon Angst einjagen. Er wird nicht umsonst der König des Dschungels bezeichnet. Und wenn ein Löwe brüllt, das ist eine Warnung an jeden, jetzt Acht zu haben. Ich durfte schon in mehreren afrikanischen Ländern unterwegs sein. Und wenn ein Löwe mal so richtig Gas gibt, dann ist es wirklich beeindruckend. Um nicht zu sagen, angsteinflößend. Und das Brüllen, es soll auf jeden Fall in Angst und Panik versetzen. Und dieser Bibeltext sagt uns, der Teufel, der Satan, er brüllt so wie ein Löwe. Er versucht uns Angst zu machen, uns einzuschüchtern und ist allein schon seine Taktik. Wenn er mit dieser Methode erfolgreich ist, braucht er eigentlich gar nicht mehr zuzubeißen. Wir haben schon, wenn ich das mal so salopp sagen darf, das Hosenflattern. Er kontrolliert uns durch Angst. Lautes Brüllen, das alles andere übertönt, ist das Einzigste, was nötig ist. Und Angst ist ein alltäglicher Begleiter von uns. Und ich rede jetzt nicht von einer gesunden Furcht, die wir alle brauchen, um in gefährlichen Situationen wachsam und vorsichtig zu sein. Sie kann ja auch ein Schutz sein und ist ein Schutz. Ich spreche heute von einer lähmenden Furcht. Eine Einschüchterung, die uns bindet, die uns unser Potenzial raubt. Und das scheint das Ziel dieses brüllenden Löwens zu sein. Er möchte verschlingen, er möchte zerstören, er möchte vernichten. Die Frage ist, wann brüllt bei dir der Löwe? Wir kennen sicherlich die Frage, was wäre wenn? Die Zukunft meiner Ehe, die Sorge um die Kinder, die Diagnose des Arztes. Der Löwe brüllt sogar, wenn wir in der Gemeinde sitzen. Wie geht's weiter? Wie ist es mit der Einheit? Wie ist dies und jenes? Und manchmal haben wir das Gefühl, er brüllt nicht nur, sondern er hat uns ordentlich gebissen. Der Löwe, er schüchtert ein. Er kann uns davon abhalten, als Nachfolger Jesu Christi effektiv zu sein. Und heute ist es ja relativ einfach, sich Sorgen zu machen. Wir leben in einer Welt voller Wirtschaftskrisen, voller Staaten, die pleite gehen, Katastrophen und Kriege prägenden die Schlagzeilen. Ich habe gestern so gedacht, Weltmächte werden regiert von Menschen, die die Aufmerksamkeitsspanne von 4 Minuten haben. Wow. Aktuelle politische Themen treiben die Sorgen der Deutschen auf Spitzenwerte. So hat es eine Studie, die Er-und-Frau-Studie, festgestellt. Und die Studie hat den Titel Die Ängste der Deutschen 2016. Und es wurde festgestellt, und diese Studie gibt es schon seit 25 Jahren, nie zuvor im Laufe unserer Umfragen sind die Ängste innerhalb eines Jahres so drastisch in die Höhe geschnellt wie 2016. Ein sprunghafter Anstieg bei fast allen Sorgen. Und diese Studie, sie wird von Professor Dr. Manfred Schmidt begleitet, Politologe hier an der Uni in Heidelberg. Und er sagte zu diesem Ergebnis, er registriert erdrutschartige Verschiebungen im Ranking. Die Sorgen um Geld, Gesundheit, um Umwelt in früheren Jahren noch Top-Themen, die sind zwar nicht verschwunden, aber die werden von schwerwiegenden Gefährdungen wie Terror, Extremismus oder EU-Schuldenkrise überlagert. Die große Mehrheit der Deutschen ängstigt der Kontrollverlust des Staates in der Flüchtlingskrise und die Überforderung der Politiker ein katastrophales Urteil für die politische Klasse. Ängste. Wir lesen die Nachrichten, wir schauen die Nachrichten und wir werden mit so vielen Dingen konfrontiert, da kommen wir ins Grübeln. Aber auch die Angst ums Geld, die ist immer noch bei uns vorhanden. Nach der Einführung des Euro, da war die Furcht vor steigenden Lebenshaltungskosten jahrelang der Angstmacher Nummer eins bei uns. Stand insgesamt 11 Mal in den letzten 25 Jahren an der Spitze, zuletzt 2010. Inzwischen überholt die Euro-Schuldenkrise diese Angst uns. Aber wir haben auch andere Ängste, im Alter pflegebedürftig zu werden. Die Angst vor Naturkatastrophen und so weiter. Viele Sorgen, das kann man sagen, sie hängen mit dem zusammen, was uns wichtig ist. Und das ist oft auch unser Besitz, unser Geld. Und es gibt ja einen Spruch, der lautet, Geld macht nicht glücklich, aber es ist besser heulend in einem Sportwagen zu sitzen als auf einem Fahrrad. Stimmt es wirklich? Lachen, lieber lachend auf dem Fahrrad als heulend im Sportwagen. Oder der Optimalfall wäre doch lachend im teuren Sportwagen, oder nicht? Und wir wissen alle sicherlich, Geld macht nicht glücklich, aber es ist halt doch sehr praktisch, um etwas zu bezahlen. Aber wir haben auch noch andere Ängste. Auch Ängste, die unseren Glauben betreffen. Über unseren Glauben zu sprechen. Es wurde mal vor vielen Jahren eine Umfrage gemacht bei einer Evangelisationskampagne von Billy Graham damals noch. Da wurde die Frage gestellt, was ist denn das größte Hindernis für dich, ein Zeuge für Jesu Christi zu sein? Und klar, man war zu beschäftigt mit anderen Dingen. 9%, 12% sagten, mein Leben entspricht nicht dieser Botschaft. 28%, die sahen sich nicht genug informiert, den Leuten echte Fakten zu vermitteln. Aber 51% hatten schlicht Angst davor, wie andere Personen reagieren würden, wenn ich sage, ich bin Christ, ich glaube an Jesus Christus. Angst vor Ablehnung. Furcht, bloßgestellt zu werden, als fanatisch, als fundamentalistisch gebrandmarkt zu werden, nicht mehr akzeptiert zu werden. Es gibt aber auch eine Angst in unserer Gesellschaft vor Konsequenzen und Verantwortung. Das macht uns überall Mühe, auch in unseren Gemeinden. Die Angst davor, sich nicht festlegen wollen. Geben wir uns mal ein Beispiel. Frau Nörgel ist doch nun in den Urlaub gefahren. Und nach langem Hin und Her hat sie sich wegen der Preise und der besseren Wetteraussichten für Portugal und gegen Sylt entschieden. Das Wetter, Hotel, Essen und der Strand, alles ist eigentlich zu ihrer Zufriedenheit. Aber sie kann leider nur Deutsch. Jetzt sitzt sie auf der Plaza im Café und denkt, ich weiß gar nicht, wie ich hier Leute kennenlernen soll. Auf Sylt wäre das bestimmt alles viel leichter gewesen. Das wäre sicher ganz toll geworden. Ich habe mich mal wieder falsch entschieden, so ein Jammer, und sie ist unzufrieden. Gestatten, mein Name ist Nörgel. Sie schielte mal wieder auf die Vorzüge der Alternativen, die sie gerade nicht hat, und kann mal wieder die nicht genießen, die sie gerade eben hat. Kennen wir die? Die Nullverzicht-Spezialisten, die ewig unzufriedenen Trockenschwimmern, die auf nichts verzichten, niemand verletzen und möglichst immer nur die optimale Entscheidung treffen wollen. Staveman hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Im Gefühlsdschungel und er schreibt, Nullverzichtdenker sind innerlich auf drohende Verluste oder entgangene Gewinne fixiert, die sie unter allen Umständen vermeiden möchten. Sie beschäftigen sich gedanklich mehr mit dem, was sie nicht haben, als was sie verlieren könnten, als mit dem, was tatsächlich zu ihrer Verfügung steht. Und dadurch können sie dann noch nicht einmal das genießen. Das, was man hat, nicht genießen können, weil man immer an das denkt, was man nicht hat. Kennen wir das? Wir sind auch ein bisschen so geprägt. Ich will keine Nachteile haben, auf nichts verzichten müssen. Ich muss unbedingt die Lösung finden, die alle Vorteile in sich vereint. Und es fällt uns immer schwerer, uns festzulegen. Vor allem, wenn wir uns für eine Option entscheiden, dann fällt ja die andere Option weg. Wer sich um 19 Uhr mit einem Bekannten im Restaurant verabredet, der kann ja nicht zur gleichen Zeit im Kino oder auf der Party XY sein. Wir können aber nicht alle Vor- und Nachteile ausloten. Der Ökonomie-Nobelpreisträger Herbert Simon, er hat festgestellt, ein vollständig rationales Vorgehen bei Entscheidungen ist letztendlich absurd. Denn wer ein Auto kaufen will, der kann nicht alle Vor- und Nachteile, alle Merkmale eines Autos auflisten, von denen die je gebaut wurden. Das würde Jahre in Anspruch nehmen. Und wenn er dann das Auto hat, dann wäre das Modell alt. Woher kommt es, dass wir uns so schwer entscheiden können, dass wir auch gewisse Ängste und Sorgen haben? Da gibt es die verschiedensten Dinge, wie erziehungstechnisch, wie krankheitstechnisch, aber auch die gesellschaftliche Entwicklung, die sogenannte Supermarktmentalität unserer Tage mit den vielen Wahlmöglichkeiten. Aber auf was es mir heute Morgen ankommt, ist auch das Thema Sorge, Angst. Die Angst, etwas zu versäumen. Die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Fehlentscheidungen. Angst vor Konsequenzen, Angst vor neuen Wegen, Angst vor Vereinnahmung, vor Verlust, Angst zu verletzen. Man will ja auf nichts verzichten, man möchte niemanden enttäuschen, man hat viele Wahlmöglichkeiten. Aber manchmal leben wir so, wir möchten das Eis essen, aber es soll nicht weniger werden. Wir haben ja auch Sprichwörter dafür, abwarten und Tee trinken. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Weder Hü noch Hott. Und Edmund Stoiber hat mal gesagt, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Wir müssen uns permanent festlegen. Wir müssen uns entscheiden, persönlich, beruflich, geistlich. Das fängt morgens bei der Kleidungswahl an. Schule, Studium, Beruf, Wohnung, Miete oder Eigentum, Ehe, Kinder, Gemeinde, Taufe, Mitarbeit, Anmeldungen an Seminaren und Freizeiten. Wo brüllt der Löwe in deinem Leben? Wovor hast du Angst? Wo machst du dir Sorgen? Welche Dinge vermeidest du vielleicht aus Furcht oder auch aus Überforderung? Dinge, sie können uns gefangen nehmen. Sie können uns daran hindern, in unsere Berufung zu kommen. Ich lese mal einen Vers, den ich sehr spannend finde, aus Sprüche 22, Vers 13. Der Faule spricht, es ist ein Löwe draußen, ich könnte getötet werden auf der Gasse. Stellen wir uns das vor, ein Fauler liegt im Bett, heißt es hier, und er hat als Ausrede aufzustehen, ich gehe nicht aus dem Bett, ich gehe selbst nicht aus dem Haus, denn es könnte ja auf der Gasse ein Löwe sein. Er weiß es nicht mal. Reine Spekulation. Aber es trifft eigentlich genau das, was wir im Petrusbrief lesen. Dieser Löwe, er schleicht rum, er macht viel Geschrei und manchmal bleiben wir dann lieber sinnbildlich im Bett liegen, als dass wir gewisse Dinge tun, die wir vielleicht tun sollten. Daher ist es gut, mal innezuhalten, sich zu besinnen und zu fragen, was glaube ich eigentlich? Wir haben gehört, das Vertrauen nicht wegwerfen. Dieser Glaube an unseren Gott, er ist doch sehr wichtig. Auch mal die Fakten zu überlegen. Es wurde auch eine Studie gemacht über Ängste und es wurde festgestellt, ein Großteil unserer Ängste ist gar nicht real. 40% unserer Sorgen drehen sich um Dinge, die niemals geschehen. 30% um vergangene Ereignisse. 22% nutzlose Ereignisse und nur 8% sind berechtigte Sorgen. Wie immer diese Studie abgelaufen ist, aber ohne Bibelvers, sagt diese Studie schon allein, 92% könnt ihr mal wegschmeißen. Und 8%, die sind real, die haben wir wirklich. Aber da gilt heute Morgen, all eure Sorgen werft auf ihn. Ich möchte noch einen weiteren Text lesen, der eigentlich sehr für sich selbst spricht, wo Jesus genau dieses Thema anschneidet, die alltäglichen Sorgen, Ängste, die wir als Menschen so haben. Und er bringt auch diesen ernsthaften Gedanken da ins Spiel. Es hängt auch in gewisser Weise damit zusammen, welchen Fokus wir haben. Und ich möchte einfach mal den Text lesen und ich möchte uns einladen, diesen Bibeltext einfach mal auf uns wirken zu lassen. Und ich lese aus dem Matthäus Evangelium Kapitel 6 aus der Bergpredigt Jesu. Ich lese die Verse 19 bis 21 und dann ab Vers 31. Und dort sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Jesus fordert uns da ein bisschen heraus, wo unser Fokus ist. Woran hänge ich mein Herz? Und für mich ist immer die Frage hilfreich, wenn hier und heute eine Katastrophe ausbrechen würde und du müsstest dein Haus verlassen, welche drei Dinge würdest du mitnehmen? Und wir wissen alle, Gegenstände, sie verlieren an Wert. Ich denke an mein erstes Laptop in meinem Studium in den 90ern. Sündhaft teuer. Da war man damals der King. 25 Hertz, 120 MB Festplatte, Windows 3.1. Da dachte man, diese Leistung reicht ewig. Da hat man mal richtig investiert, 5.000, 6.000 D-Mark damals. Da dachte man, das hebt ja ein paar Jahre. Und es war so schwer, da musste man auch nicht mehr ins Fitnessstudio. Die Dinge, sie sind vergänglich. Jesus erinnert uns daran, Motten, Rost, Diebe. Er erinnert uns an das Problem, das wir haben, nicht nur die Reichen, sondern auch die Armen. Die einen, die halten gern fest, die anderen, die hätten gern mehr. In beiden Fällen geht es darum, dass Glück durch Besitz bestimmt wird. Und Jesus, er redet hier von einem unvergänglichen Schatz, von einem Schatz im Himmel, dessen Fokus es absolut wert und wichtig ist. Gerade weil wir auch nichts mitnehmen, diesen Blick zu haben für die Ewigkeit. Ich habe mir mal die Frage gestellt, was möchtest du deinen Nachkommen an bleibenden Werten und Eindrücken hinterlassen? Was sollen die Menschen nach deinem Tod sagen, wenn sie gefragt würden, was mir am wichtigsten war während meines Lebens? Was würden Sie wohl antworten? Beruf, Auto, Absicherung, Urlaub, Haus, Freunde, Familie, Jesus. Jesus lädt uns ein zu einem sorgenfreien Leben. Er lädt uns ein, den Fokus ganz neu auf sich zu richten, das Vertrauen nicht einfach wegzuwerfen, sondern gerade auf ihn zu setzen, auch in den alltäglichen Dingen, die das Leben betreffen, die die Nahrung, die Kleidung, das Morgen, also das Alltägliche, mit dem wir zu tun haben, dürfen wir Gott hinlegen. Eigentlich unheimlich entspannend. Die Frage, die Jesus uns herausfordernd stellt, ist die, auf was konzentrieren wir uns in unserem Leben? Geht es nur darum, wie wir über die Runde kommen, wie wir möglichst genießen können und? Und Jesus erfindet diese Dinge nicht schlecht. Er empfiehlt auch die Vorsorge, das ist kein Thema. Aber er entmutigt uns, den Blick mal wieder frei zu machen und mal ganz neutral die Dinge unseres Lebens wieder neu zu bewerten. Und er bietet uns einen Tausch an. Nicht nachdem Chef, Familie, Finanzamt und so weiter schon bei uns waren, kommt er auch noch, sondern er sagt, wenn ihr nach mir schaut, wenn ihr euren Blick wieder ganz neu auf mich und das Reich Gottes richtet, die Dinge eures Lebens vielleicht mal wieder ganz neu bewertet, ihr werdet merken, die alltäglichen Sorgen, da kümmere ich mich drum. Eigentlich wirft Jesus uns vor, mir vor, dass wir oft zu kurzsichtig sind. Und da sagt er uns, schaut euch die Blumen an, schaut euch die Vögel an, selbst für die sorge ich. Und ihr könnt euch anstrengen, ihr könnt euch Sorgen machen, wie ihr wollt. Ihr werdet euer Leben nicht verlängern. Wir können nichts ändern. Es ist in Gottes Hand. Natürlich ist es gut, Vorsorge zu treffen, aber mir geht es heute Morgen um die Ängste, die uns lähmen, die uns manchmal daran hindern, dass wir unser Potenzial entfalten. Und wie schnell, da schließe ich mich ein, wie schnell sind wir im Alltag doch so überrollt von den Alltagsdingen, dass es uns manchmal schwerfällt, uns auf das Reich Gottes zu konzentrieren. Ich möchte zum Schluss kommen mit Zitaten. Einmal von Martin Luther und einmal von Bonhoeffer. Martin Luther hat zu dieser Stelle geschrieben, wenn die Sache des Glaubens wahr ist, warum machen wir ihn mit seinen großen Verheißungen dann zum Lügner, während er uns doch anweist, getrost und ruhigen Mutes zu sein? Gott zum Lügner machen. Aber Luther hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Dann Dietrich Bonhoeffer. Sorge ist die Sache der Heiden, die nicht glauben, die sich auf ihre Kraft und Arbeit verlassen, aber nicht auf Gott. Heiden sind die Sorgenden darum, weil sie nicht wissen, dass der Vater weiß, dass wir das alles bedürfen. Darum wollen sie selbst tun, was sie von Gott nicht erwarten. Für den Nachfolgenden aber gilt: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Ich möchte uns ermutigen, unser Vertrauen nicht in die Tonne zu hauen, sondern gerade unser Glaube sollte uns Halt und Hoffnung geben. Wir möchten aber das Richtige wegwerfen. Unsere alltäglichen Ängste und Sorgen hin damit zu Jesus. Und Jesus erfordert uns heraus, neutral mal Bestandsaufnahmen in unserem Leben zu machen. Der falsche Fokus, er führt auch oft zu unnötigen Sorgen. Und Jesus, er möchte uns daran erinnern, den Schatz im Himmel nicht zu vergessen. Ich möchte noch mit uns beten. Ich lade uns ein, unsere Häupter zu neigen. Himmlischer Vater, ich danke dir heute Morgen für dein Wort. Und Herr, es ist wirklich nicht einfach, Sorgen loszulassen. Sie gehören in gewisser Weise auch zu unserem Leben. Aber ich glaube, wir sind dabei ertappt worden, dass viele Sorgen, die wir machen, einfach unnötig sind. Und Herr, hilf uns in unserem Leben wieder ganz neue Bestandsaufnahme zu machen. Herr, deine Worte sind ernst und wir möchten diesen Schatz im Himmel nicht vergessen. Herr, wir möchten uns von diesem brüllenden Löwen auch nicht über alle Maße beeindrucken lassen. Denn wir haben die beste Anlaufstelle, die es gibt, wir haben dich. Und bei dir dürfen wir alle Nöte, alle Sorgen, die auch wirklich berechtigt sind, abgeben. Und wir haben diese Verheißung, dass du uns versorgst. Denn selbst wenn du nach den Blumen, nach den Tieren schaust, wie viel mehr schaust du uns, nach deinen Kindern, die du über alle Maße liebst. Schreib du das heute Morgen ganz neu in unser Herz, dass wir diese Verheißung mitnehmen. Weck du uns den Glauben, dass wir auch wirklich darauf vertrauen. Und wir möchten wirklich auch heute Morgen die Nöte, die wir haben, die berechtigten Sorgen, die wir auch haben, wir möchten sie heute Morgen von unter dein Kreuz legen. Denn du hast den Tod besiegt, du lebst, du bist ein lebendiger Gott und wir glauben an dein Wort und an deine Verheißung. Ich bitte dich auch für diese Gemeinde, die Sorgen, die sie bewegt. Und Herr, in jeder Gemeinde gibt es Anliegen, mal kleiner, mal sehr groß. Wir möchten dir vertrauen. Du bist das Haupt der Gemeinde. Und wir glauben auch, Herr, dass du weiterhin vorsorgst. Und Herr, hilf uns, auch loszulassen. Wir möchten unseren Teil dazu beitragen, wo es geht. Wir möchten uns einbringen. Herr, wir möchten leidenschaftlich für dich sein. Wir möchten Menschen das Gebet sein. Wir möchten Menschen sein, die dich lieben. Aber Herr, wir dürfen das dir auch abgeben. Das, was uns heute Morgen beschäftigt. Und danke, dass du uns kennst. Wir müssen dir nichts vormachen, aber du bist die richtige Entsorgungsstelle. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen. So segne du uns alle und lass uns auch befreit in diese Woche gehen. Denn du bist ein Gott, der uns versorgt, der uns kennt und der uns liebt. Und dafür danke ich dir. Amen.